Mittelalter crasht auf Neuzeit. Ja. Also, wenn es in Kathmandu ein Ort, dann kann ich mit dir in einen Apple Shop das neueste Produkt holen. Und wir laufen, wir fahren nicht eine halbe Stunde. Dann sind wir an einem Ort, wo die Leute noch mit dem Ziehbrunnen das Wasser rausnehmen. Also ich finde, das in unserer westlichen Welt, also jetzt aber grundsätzlich gesellschaftlich, eines der grössten Probleme, die wir haben, dass immer mehr Angst das Kommando übernimmt in unserem Leben.
Ganz Land bewusst. Aktiv. Sein.
Wer lenkt, bestimmt die Richtung. Dieser Podcast ist für alle, die nicht einfach nur funktionieren wollen, sondern bewusst leben, klar denken und selbstbestimmt handeln. Es geht um echte Gespräche, klare Impulse und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Lanz.
Andu, schön bist du da. Wenn ich dich sehe, kommt mir gerade etwas in Sinn. Royal Enfields 8, wo irgendwie quer der Bhutan fahren. Der Lanz hat irgendeine Panne gehabt in seinem Töffli. 5 oder 6 sind voraus und wir zwei da über einen Pass irgendwo hinten nachher. Mhm. Ich komme um eine Kurve, du bist ein bisschen hinter mir und nachher sehe ich so eine riesen Jagdmuni auf mich zuzukommen und hinten dran ein Nomad. Ich stelle sofort den Töff ab. Das Jack hat weniger Angst gehabt vor dem Töff, hat der Nomad, der auch noch nie einen hat gesehen. Dann sind wir weitergefahren, dann sind wir so durch das Tal durchgefahren und dort hat es geregnet wie wahnsinnig kurz vorher. Und dann war dort einer am Pflügen mit einem Ochs, also mit einem Holzpflugart, ja. Wie ich in Ballenberg das letzte Mal gesehen habe. Dann hat der Stuhl und zieht das Nattel aus der Busentasche und telefoniert. Das habe ich irgendwie bis heute noch nicht ganz einordnen. Nein, du hilf mir, was passiert mit dir, wenn du auf der Welt umreisest und solche Kontraste siehst?
Ja, mir ist es auch etwa gleich gegangen wie dir, x-mal auf dieser Welt. Ich bin vor 40 Jahren zuerst mal durch den Himalaya gereist und hatte das Gefühl, ich komme ein bisschen zurück ins Mittelalter. Es hat mich fasziniert, die Authentizität der Leute, die Verbundenheit mit der Kultur, mit der Natur und alles. Obwohl ich dann noch keinen Anteil hatte. Also, hey, ich habe alle 3 Monate einen Brief bekommen von Mutter, Postrestante. Und hey, alle 6 Monate habe ich einmal hey telefoniert. Durch das Telefonieren bin ich einen halben Tag angestanden, zu Kathmandu, so um eine Linie gegeben.
Wie lange bist du denn unterwegs gewesen, dann, wenn ich da
dann bin ich ein Jahr unterwegs gewesen. Ja. Aber zurück zu deiner Frage. Und das war für mich so eine archaische, authentische Welt gewesen. Gut, jetzt komme ich zurück, wie zum Beispiel mit dir oder schon x andere Mal auch. Und dann fällt meine Welt ein bisschen zusammen, wenn ich das sehe. Oder?
Ja.
Jetzt habe ich ein Mobile. Und andererseits, sie haben einfach etwa 2 oder 3 Jahrzehnte können überspringen. Oder? Wir haben dann noch mal ein Kabeltelefon gehabt. Und haben noch mal die grossen Telefon gehabt. Und weißt, also die ganze Technologie. Und es ist natürlich jetzt so ihr Recht, die heutige Technologie zu nutzen. Und sie haben jetzt einfach das Glück, dass sie x technologische Entwicklungen überspringen können. Und jetzt sind sie einfach ein Peng dort. Und für mich ist eine Reise in Himalaya, das, wie du es erlebt hast eigentlich. Es ist das Mittelalter crasht auf Neuzeit. Ja. Also wenn es in Kathmandu ein Ort, dann kann ich mit dir in einen Apple Shop das neueste Produkt holen. Und wir laufen, wir fahren nicht eine halbe Stunde. Dann sind wir an einem Ort, wo die Leute noch mit dem Ziehbrunnen das Wasser rausnehmen. Und kein Strom. Und das ist die Faszination auf diesem Planeten. Das ist die Sache, die wir auch Mühe haben, zu verstehen, weil wir ja die Welt möchten gerne bewahren, unser schönes Bildchen. Und das dürfen wir nicht. Auch sie hat das Recht auf die Technologie, auch sie hat das Recht, in dieser heutigen Welt das zu nutzen.
Ja, absolut. Dort bin ich absolut gleicher Meinung wie du. Oder das Recht und auch die Möglichkeiten, wenn sie da sind, liegt ja auf der Hand. Was mich einfach irgendwo fasziniert hat, ist eben auf der einen Seite der technische Fortschritt, auf der anderen Seite aber noch gleich, dass ein bisschen Steinzeit erinnert.
Ja, mir halt die schönen Bilder, oder? Uns fasziniert der Holzpflug,
ja, ja.
Wie vor 300 Jahren im Emmental, weil wir sie hier nicht mehr haben.
Genau.
uns fasziniert die alte Welt, wo wir eigentlich fast sehnsüchtig zurückdenken an die Ruhe, an nicht das ewige Verbundensein mit der Welt, die ich auch so schätze, oder? Aber eben andererseits müssen wir auch respektieren, dass auch die Leute natürlich die Mittelweben nutzen und können nutzen. Das ist aber nicht ganz einfach, bevor bei dir. Also, das ist wirklich ein guter Punkt.
Ja, und eben sie müssten ja dann auch nicht zwingend wahrscheinlich noch mit dem Flug fliegen und irgendwie eben dann gleich. Oder? Das ist vor allem dort, habe ich das Gefühl. Wieso ist denn dort der Fortschritt nicht auch gekommen, jetzt gerade bei Ihnen?
Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, Kommunikation ist etwas Zentrales, oder? Auf dieser Welt. Und Kommunikation ist so billig, so günstig geworden. Jetzt gerade immer von Indien, Nepal, aber in Zimbabwe bin ich gerade in Afrika, oder? Wo die Massais mit ihren Kühen durch das Zeug durchlaufen, hast du wirklich das Gefühl, bist du irgendwie 15, 20 und dann macht er auch so, nimmt das Handy für. Aber alles andere, also sprich die Landwirtschaft, die Industrialisierung, die kommt natürlich, die ist noch nicht in diesen Gebieten drin. Und ich glaube sogar, wenn man das gar nicht überlegt, vielleicht weiss ich ja sogar in ihren Traditionen weiterleben. Weil ich kann gut leben mit dem Holzpflug, man muss nicht hungern. Und gleich einfach gewisse Vorteile von der Neuzeit nutzen, das ist ein Aspekt. Aber sie hätten die Mittel gar nicht für einen Traktor.
Absolut, ja,
oder so Sachen, aber die blöden Hände, die Excuse für das Wort, die hast du einfach schnell mal in diesen Ländern, du auch eben günstig.
Ja, aus dieser Wahrnehmung heraus gibt er voll recht. Und wenn ich an die Reise zurückdenke, ist ja witzig, oder? Ich meine, wir haben uns lernen kennen, glaube 2018, als ich da das Buch «Der Power-Effekt» geschrieben habe.
Genau,
habe ich die,
Elisabeth Marazzi.
Genau, habe ich die interviewt dann. Und während der Vernissage hast du von dieser Reise erzählt. Und wahrscheinlich noch dank meiner Assistentinnen, dann, der Doris und Muriel, die haben mir eigentlich den Stopf gegeben, jetzt gehst du dort mit. Bin ich mitgekommen. Und dann sind wir da auf einmal in diesem Bhutan quer durchgefahren und ich habe eine Welt lernen kennen, die ich noch nicht gekannt habe. Du hast mich nachher noch eingeladen nach Nepal und dort habe ich noch einmal eine andere Welt lernen kennen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir dort im Zoll gestanden sind. Ich bin zuerst mal eingereist und ihr habt den 39. Stempel in die Passe gedrückt. Was ist an Nepal so speziell?
Ja, das hat zu tun mit der ersten Reise 1984, wo ich bei der war, wo ich wirklich mit no Geld, mit dem letzten Geld, ich bin ein halbes Jahr durch China gereist, wo ich mit dem Zug gegangen auf China über Sibirien. Und dort bin ich mit Nomaden umgezogen, hing dann an Purnakhöti in dem Nepal. Und ich weiß nicht warum. Also abgekürzt, ich hatte das Gefühl, ich hatte ein Forderungsleben dort. Aber die Menschen, die Kultur, die Religion, also primär der Buddhismus, den ich als Philosophie anschaue, nicht als Religion, im Kontext mit der Natur, das hat mich irgendwo auf eine Art fasziniert, wo ich gar nicht richtig noch heute nicht beschreiben kann. Ich habe es schon mal versucht. Aber es ist wie ein Zuhause-Sein. Und vielleicht hat es mit dem zu tun, wie die Menschen umgehen mit ihrem Schicksal, mit den Widersprüchen, mit Grenzerfahrungen. Und hat sicher auch viel zu tun mit dem, das würde jetzt lang gehen hier, mit dem den Ursinn vom Buddhismus, dass eigentlich dein Glück, deine Zufriedenheit in deinem Leben, das habe ich wirklich gelernt, die findest du nur mit dir selber. Die hast du nicht beim Arbeitgeber oder im Job, die hast du nicht in dem Land, wo du lebst, die hast du nicht bei der Partnerin oder beim Partner. Also das Abschieben von Verantwortungen für dein eigenes Glück, das kennt man in Nepal in dem Sinne nicht, sondern man akzeptiert, was ist, und schöpft aus dem, was man hat. Mhm. Und das hat auch nichts zu tun mit monetären Geschichten. Also, es gibt Leute, die sind so arm, die haben nur Geld. Oder?
Ja.
Und das geht dort um ganz andere Inhalte. Also es gibt Leute, die haben nichts oder fast nichts oder knapp zu überleben, aber die haben eine innere Zufriedenheit, die haben eine Ausstrahlung, die haben einen Sinn, den sie finden im Leben. Wo wir noch so viel lernen können, wo ich mich halt immer wieder verwünsche noch heute, oder wie ich mich auch misse. Mhm. An verschiedensten Äußerlichkeiten unserer westlichen Welt. Dann gehst du wieder auf Nepal schnell impfen. Aber die Impfung geht manchmal nicht so lange. Und denkst, hey, das ist ja so genau. Das ist jetzt da wieder etwas im Nachen. Oder? Ja. Das ist auch eine Faszination. In der Natur natürlich Berge. Ich war mal in den Bergen, das kommt noch dazu.
Ja, also eben die Faszination drumherum, oder? Das hat mich auch recht gepackt.
Hast ja du selber erlebt, und genau. Ich habe gesehen, wie du hast fahren zu Kathmandu.
Genau, aber wenn wir dort drauf zurückgehen, oder? Wenn man Nepal hört, sonst hat man manchmal schon so ein bisschen eine romantische Vorstellung. Dann kommt man mit dem Kathmandu an. Und also für all die noch nicht sind der gesehen, oder? Ich habe noch nie im Leben so ein Chaos im Haufen gesehen. Und ich bin doch sonst auch schon asiatische Städte bereist. Mhm. Aber Kathmandu ist extrem laut, extrem staubig, extrem viel Kabel, wo ihm irgendwie fast in den Kopf haben. Wo
ich fast Köpfe nicht durchfahre, ja.
Und nicht so recht weiss, ist jetzt da stark drum drauf oder nicht. Also es ist weit weg eigentlich von der Romantik. Und nachher hast du mich dazu gebracht, dort anzufangen zu fahren, oder? Mit dem. Du hast deine Partnerin hinter drauf gehabt. Dort eigentlich näher auf das Mal in diesem Chaos hin, ist es mir ähnlich gegangen wie dir. Entdeckst du, dass, was halten wir uns hier manchmal auf und fest, oder? Wir leben hier in einer Welt, sauberer können sie nicht sein. Wir schaffen ein Problem, wo man, wenn man es vergleicht mit dort, eigentlich gar keine sein. Wir verbieten uns Lebensfreude und lassen uns Zeit stellen aufgrund von Umständen und Druck, wo wir uns selber machen, weite Teile. Und dabei vergessen, was ist das grösste Geschenk vom Leben? Morgen zu erwachen und einfach noch im Leben zu sein.
Der Kopfsprung zu machen in dir selber. Das hat mir mal Lama gesagt, in einem anderen Kloster, nicht in Nepal, in Thailand im Norden. Einen Kopfsprung zu machen in dir selber. Und 360 Grad umzuschauen, nicht in einer Reihe. 360 Grad umzuschauen, zu merken, das macht Sinn, das bin ich.
Ja.
Also die Freude entwickeln, den Sinn finden in dir selber, indem du es dir schaust.
Ja.
Und nicht missest. Und vielleicht noch symbolisch, das, was du erlebt hast, das Verkehrschaos in Nepal, das ist in Indien genau das Gleiche übrigens. Kennt den Vortritt, kennt das Rotlicht, jeder fährt einfach und dann drehst du zuerst mal durch, wie es dir auch gegangen die ersten paar Stunden. Und dann merkst du plötzlich die riesige Toleranz im Verkehr nur, in diesem kleinen Detail.
Das ist
jeder
krass, ja.
Schaut auf jeden.
Genau.
Okay, da ist mir jetzt vor die Schnur gefahren, jetzt ist wieder eine Kuh vor die Seite gekommen. Wieso parkiert jetzt der mit auf der Straße, der Topo? So reagieren wir zuerst mal. Und dann merkst du, wie die Leute mit der unglaublichen Toleranz miteinander umgehen. Und das ist mir so ein bisschen zum Sinnbild geworden, auch zum vorherigen Thema Buddhismus. Das ist eine riesige Toleranz. Und das ist nicht ein ewiges Urteilen über andere. Weil wir ja hier Weltmeister sind, durch die Medien gesteuert natürlich. Oder? Der hat wieder, wieso hat der, und das darf man doch nicht, und der hat wieder das. Das ist in dem Nepal, wie ich es gelernt habe, viel weniger der Fall. Also leben und leben lassen, und symbolisiert sich für mich eben schon wirklich schön in diesem Verkehr.
Mhm. Ja, das, absolut, das ist mir auch, das ist mir wirklich bleiben hängen, oder? Ich meine es noch gut, wir sind dort auf eine Kreuzung zugefahren, und mit drin ein Polizist, der nachher gepfiffen hat und einfach weggelaufen ist. Und er ist alles angefahren. Und ich bin zuvorderst gesehen und hinter mir Lastwagen. Und das hat ein bisschen gehornet und gemacht. Und alles hat sich gefügt. Es hat sich alles gefügt. Und die Toleranz, die du ansprichst, das ist ja, man kann dem mal sagen, recht ego-befreit, oder? In dem Moment. die Fluchen? Oder wie erlebst du das? Ist es ego-befreit? Ist das richtig?
Ja, ich glaube, es geht mehr darum, dass du selber, dass sie so weit sind, ich weiß es nicht genau, dass sie selber das eben auch erwartet, oder dass du erwartest, dass man dich Ende und Lanz nimmt, wie du bist.
Genau.
Mit deinen Ecken und Kanten, und manchmal könnte man dich auf den Mond schiessen. Oder man könnte über die Schnur am Stammtisch. Und du erwartest, dass es nicht passiert. Also schenkst du das so am anderen. Also das ist, glaube ich, der Hintergrund. Das, was du selber nicht willst, tust du anderen nicht an.
Also das ist das Karma behaftet dort?
Ja, noch nicht ganz. Aber ja, es geht in die Richtung. Oder, ich war auf der allerersten Reise lang bei den Navajo-Indianern. Und dann war ich erst 22. Und dann ist mir etwas sicher. Das ist ein grosses Schicksal, das die jetzt in 300, 400 Jahren miterleben müssen in Amerika. Urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht 1000 Meilen in seinen Mokassins gegangen bist, also in seinen Schuhen.
Mhm.
Und das ist eigentlich das Gleiche, oder? Lass die Menschen so sein, wie sie sind. Klar, es gibt einen Grenzfall, wo du sagst, es geht nicht, wenn du siehst, wie einer ermordet, das ist im Extremis, oder? Aber in der Grundhaltung des Lebens, in 99%, wieso lassen wir einander nicht mehr leben, wie wir sind?
Wieso machen wir es nicht?
Oder kannst du auf die heutige Weltlage jetzt schauen. Oder? Ja. Also das ist ja unglaublich. Wieso sollen wir es nicht machen? Ja. Zurück zum Buddhismus, weil wir nicht ego-befreit sind. Also das Ego treibt uns zu vielen Sachen. Und ich glaube, in unserer westlichen Welt immer mehr, und das ist das Problem, das wir haben, wir können uns immer mehr vergleichen. Wir haben Social Media an Gogo. Wir haben Medien, die uns sagen, was gut ist, was schlecht ist. Wir sehen Erfolgsstories hier, Erfolgsstories dort. Wir können uns vergleichen. Und warum bin ich nicht? Ich will doch kommen. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme.
Würdest du sagen, wir sind in der Entwicklung nicht besser, aber schneller?
Nein, wir haben uns verloren. Durch so viele äußere Einflüsse, die wir halt schon. Also, das ist das Reisen nicht unschuldig. So viele äußere Einflüsse, die wir jetzt haben. Was wir alles können, oder? Medial und reisemässig und wir haben Geld für uns zu bewegen und uns auszutauschen. Es kommt immer mehr prassen. Ich glaube, wir sind nicht mehr fähig, das alles zu ordnen. Und finden, ja, es ist ja noch einfacher, wenn ich jetzt so ein Einfamilienhäuschen baue oder ein Mercedes kaufe. Oder schaue, dass ich jetzt von Drittliga in Zweitliga aufsteige im Fußball, dann bin ich auch jemand. Oder das Schlimmste, wir kommen vielleicht noch auf das zu reden, ist dann in der Wirtschaft, oder? Wo du einfach vielleicht in der Führungsfunktion hockst, nur weil es auf meiner Seite ein gut aussieht auf dem Lohnkonto, aber gar nicht brennst für das Führen, was du gar nicht gerne machst, aber es tut dir das Ego befriedigen.
Ja, kannst du ja die gleichen Dinge einordnen, oder? Es ist egal, ob es jetzt Wirtschaft ist, ob es unter dem Strich Sport ist. Wie du vorhin gesagt hast, man darf es nicht verallgemeinern, aber es sind gewisse Tendenzen da, dass man die Anerkennung oder Erfolg sucht über äußere Reize, also über das, dass ich einfach im Aussen gesellschaftlich versuche, einen Status zu erlangen, dass ich jemand bin. Und durch das nachher in ein Rollenbild schlüpfen, das vielleicht gar nicht dem entspricht, wo der Lama hat gesagt, mach mal den Köpfler in dir selber und schau mal, was da überhaupt ist. Und die Diskrepanz von dem permanent wollen sein, wo man dass man jemand ist angeblich und dem, der da drin ist, führt dann schlussendlich auch bei ganz vielen irgendwann vielleicht zu einem Kollaps oder eben zu einer Spannung in sich, die sich dann auch gegen aussen überträgt. Oder wie beurteilst du das?
Das ist wunderschön zusammengefasst. Es ist effektiv das. Und wir haben noch etwas vergessen. Du kannst ja auch, wir haben jetzt das Glück, dass wir viele von uns genug Geld haben und können uns das Glück auch kaufen. Also, man muss ja nur auf die Straße schauen, wer zum Teil, oder? Was das für Ersatzbefriedigungsblechbüchsen sind. Also, wenn wir jetzt mal bei den Autos sind, oder? Ja. Also, du kannst über anderes eben wohnen. Und aber das ist effektiv der Punkt, ja. Also, die Frage ist ja mehr, glaube ich, wenn man sich selber reflektiert, wenn man sich die Zeit zwischendurch nimmt, merkt man ja, dass man sich selber beschisst.
In gewisser Hinsicht, oder du, ich glaube, wir können jetzt wettern über die Ersatzbefriedigungsblechbüchsen oder was auch immer. es ist ja eine Frage der Haltung immer. Warum, dass du Sachen machst, Schweizer machst in deinem Leben? Und egal, was du für ein Auto fährst, wenn das aus dieser Haltung, wenn du die Haltung danach hast, dass du sagst, das ist das, was ich, das habe ich mir immer gewünscht. Und nicht als Statussymbol, sondern weil ich, ich will das erlebt haben in meinem Leben. Dann ist so ein Anspruch, wo ich kann sagen, ja, so what? Das ist sein gutes Recht. Das gehört zu dem Mensch, der da, wenn er den Kopf gemacht hat und sich reflektiert hat, ein Bestandteil von einem Wunsch ist, wo er will, Erfahrung, wo er will gesammelt hat, egal was er macht. Kritisch wird es dann, wenn er anfängt, Sachen machen, wo er anderen schadet, aber wenn er sich... Wenn er,
ja, oder eben nicht authentisch
sein. Oder nicht authentisch sein, genau.
Wo es nicht ein Herzenswunsch ist.
Ja.
Wir haben ja etwas verlernt. Das ist Sparen. Und ich glaube, wenn du träumst von einem tollen Schlitten, schon als 16-Jährige, ich möchte mal, ist ja gleich,
genau.
Ein BMW. Oder eine tolle Reise machen, oder ich möchte mal, ich weiß doch nicht was. Und dann sparst du. Also ich habe das einfach so gelernt. Mhm. Du tust Geld sparen, für dass du dir etwas, was du dir träumst, kannst leisten.
Mhm.
Dann ist es etwas ganz anderes.
Dann hat es mit der Enthaltsamkeit
zu tun. Dann ist ein inneres Feuer in dir und du weißt, ich muss andere Sachen verzichten, für dass das darf passieren. Das ist eine andere Form von monetärem Zufriedenheit erkaufen. Mhm. Aber wenn du einfach so mal ein Grundrauschen hast und fängst, jetzt mache ich noch das, ich kaufe mir noch diese tolle Kamera und noch dieses und noch jenes, dann gehöre ich dazu. Dann finde ich, wird es ein Problem.
Mhm.
Aber das musst du selber herausfinden, wie ehrlich, wie authentisch ist es. Wenn wir jetzt bei dem ganzen Materialismus bleiben, es gibt noch auf andere Formen von Manifestierung.
Natürlich. Und abgesehen davon, ob jetzt Materialismus oder Schummen, wie du die vielleicht gehst gegen uns in der Gesellschaft, ob das authentisch ist oder nicht authentisch, macht das etwas mit dem selber? Jetzt, du bist ein Mensch, der unglaublich viel gereist ist auf der Welt. Was ist das, was Reisen dir gegeben hat, nebst dem, dass du hast es vorhin schon zusammen oder angetönt, gesagt, ich habe mich selber lernen kennen, ja, aber für das muss ich eigentlich nicht in der ganzen Weltgeschichte umreisen, dass ich mich selber lernen kann. Ich
habe mir das mal einer gesagt.
Ja.
Ja, ich habe es jetzt einfach anders entdeckt. Also für mich ist es, ich war schon als kleiner Gie unter 6. Wir sind im Maldrand aufgewachsen, sehr bescheiden. Habe ich immer schauen, was hinter einem Mald ist. Zweimal bin ich abgesehen, ich musste wirklich suchen. Gröbere Geschichte. Und das Entdecken, das Unvorbereitete, das ist noch wichtig, ich habe noch drauf. Entdecken, das ist das, was einfach in mir steckt. Ich kann das nicht wegbringen. Ich habe das Glück, dass ich es auch machen konnte, weil ich im Sport so eine Pfeife war. Zum Glück. Was es mir gegeben hat, ist, einerseits, ich habe gerne Leute. Und vor allem mit Menschen in Kontakt kommen, die anders denken, die anders leben, die anders handeln, die Vorurteile um sind. Eben, ich habe nie eine so eine hohe Gastfreundschaft erlebt. Bin in Afghanistan und Pakistan.
Mhm.
Und ich könnte mir aktuell über Iran reden, wo ich auch viermal war. Was ich dort erlebt habe, an Wärme, an Gastfreundschaft. Das habe ich nie erlebt. Also ich habe gelernt, andere Kulturen, andere Religionen respektieren.
Mhm.
Das finde ich ganz geil. Und mit einer höheren Toleranz damit umgehen. Ich habe aber auch gelernt, an meine Grenzen zu kommen. Und meine Schwächen zu erkennen auf Reis. Oder? Also wenn du da irgendwo in Indien bist, kaum mehr Geld hast, dann hockst du noch einen Bus hin, wo nicht mehr stehen muss, auf das Bremspedal tun, den Pass ab. Denkst du, was mache ich eigentlich da? Also dort, oder Situationen, wo du schlichtweg überfordert bist, wenn du dann vor 40 Jahren durch China reist und keiner kann Englisch. Also, und hast anderthalb Tage für ein Flug, für ein Bahnbillett. Das ist das andere. Und was natürlich auch ist, je nachdem, was du machst auf Reise, aber das kannst du wirklich auch immer mitnehmen, da muss ich schon selbstkritisch sagen. Die Eigenreflexion, also wir haben früher viel so Erstbefahrungen gemacht von Flüssen in Kanada, Alaska, oder wenn du einfach 5 Wochen in der Natur aus bist, ohne Handy, ohne Satellitentelefon, ohne Notfallplan, einfach auf dich gestellt, mit den Tieren, mit der Natur, da passiert ganz viel. Und Ja, am Schluss war es für mich auch eine Führungsschule gewesen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich mehr gelernt habe, habe ich auch viel gelernt zum Thema mit anderen Menschen, und jetzt halt im Unternehmen.
Mhm. Also, ich kann sagen, Reisen, so wie es du gemacht hast, ist ja immer außerhalb der Komfortzone gesehen, ein bisschen weit.
Ich bin auch schon gerne in 5-Sterne-Hotel
gewesen. Logisch. Ja, ja. Aber gleich, du hast immer auch wieder, so wie es vorhin geschildert hast, hat es Situationen gegeben, außerhalb, wo du außerhalb von deiner Komfortzone. Ja, und genau dann hast du, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, alle, wo egal, ob man Sport gemacht hat, ob man ein Instrument gelernt hat, ob man Fremdsprache gelernt hat, ob man eben reisen, ob man sich selbstständig gemacht hat. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, jetzt ist es mir nicht mehr so wohl, gerade. Mhm. Und die kommen immer wieder. Mhm. Und für mich ist das ein bisschen Analogie, lernen, Komfort zwingen, außerhalb von dieser Komfortzone. Mhm. Und dort über sich noch mehr lernen, wer ich eigentlich bin. Sich lernen, selber führen, damit ich nachher auch Menschen kann führen kann. Im Sinn von, du hast es vorhin angesprochen, du führst ja nachher auch so, wie du das erlebt hast, oder? Also, sehr reflektiert. Nicht führen, weil ich jetzt, weil es auf dem Visitenkärtchen steht, ein bisschen salopp ausgedrückt.
Weil es dem MBA immer HSG so hat gelernt. Die Excel-Talibans. Ja. Ich glaube, es geht genau in das hinein. Und vor allem ist es, Führen hat ja mit Toleranz zu tun. Jemanden nehmen, wie er ist.
Genau.
Und sein Weg, wenn ich das sehe bei mir, die 12 Firmen in unserer Holding, dass sie 12 sind aus Frauen und Männern, oder? Aber jeder hat so einen anderen Stil, wie er führt. Und mit seinen Grenzen und Schattierungen. Und ich könnte natürlich sagen, nein, wir machen das so, das sind unsere Grundsätze, das machen alles zusammen gleich und da schlagen wir nicht über die Leitplanken. Nein, das habe ich auch auf Reisen gelernt. Aber manchmal schon der Ring schüttelt an mir. Während der Pandemie haben wir von 150 Mitarbeitern müssen trennen und jedem freigestellt, wie er das macht von diesen 12, oder? Und der eine hat es so gemacht, und der andere hat es gerade das Gegenteil gemacht, und zum Welt, gewisse Leute haben die Welt nicht mehr verstanden. Und das ist für mich eigentlich führen, dass du grundsätzlich zuerst mal das Vertrauen hast in den Menschen, den du holst in dein Team. Deine Trainerinnen und Trainer, ist eigentlich wichtig, was sie für Menschen, klar, wir sind es fachlich an, aber das können sie auch lernen.
Genau.
Was sie für Menschen, aber dann auch neu die Leitplanken so breit setzen, dass sie sich entwickeln können. Aber was heute passiert, und ich habe nichts gegen die Akademiker, es braucht sie, es braucht Mediziner und weiss der Teufel was alles. Aber all die wenn es in die Wirtschaft hineingeht, in das Feuer hineingeht, dass man nach einem Rezeptbüchli dann rauskommt, man hat ja das MBA oder man hat den HSG-Abschluss und führt nach diesem Buch, sei es jetzt Wirtschaft, Marketing, Finance, führt man sein Unternehmen.
Mhm.
Und dann macht man ja nichts falsch. Dann kannst du einem Verwaltungsrat sagen, sorry, ich habe mich nach diesen Grundsätzen orientiert, die ich gelernt habe und habe da auch so gefühlt. Das ist wirklich, sorry für das Wort, immer mehr so ein bisschen Save My Ass-Mentalität, das will nie mehr Verantwortung übernehmen, auf den Bauch zu hören, auf das Herz zu hören und sagen, nein, das machen wir so.
Mhm.
Obwohl es ein bisschen aus den Schranken schlägt, die Komfortzone verlässt. Und das ist das, was ich langsam immer weniger begreife und in meinen Vorträgen immer sage, warum hat niemand mehr den Mut, vom Bauch und aufs Herz zu hören und auf dieser Basis Entscheidungen zu fällen. Und vielleicht nachher muss sagen, ja, ich habe gegen die Spielregeln gehandelt, aber ich bin überzeugt, es kommt gut.
Wieso hat niemand mehr den Mut? Das ist, ist es das, dass sie in HSG oder irgendeiner Uni lehren, das Leben in einer Schuhschachtelform zu pressen und genau nach diesen Leitplanken und Richtlinien zu leben?
Ja, weil der Druck kommt. Du hast ein Board, du hast einen Verwaltungsrat, der will. Da musst du ein Budget erfüllen, einen Businessplan erfüllen und dann gibt es Incentive und Bonus und da drin musst du bleiben und die Aktionäre sind glücklich. Das spürst du noch als CEO in diesen Leitplanken drinnen, oder?
Aber was ist denn dort falsch an diesem System? Ich meine, schlussendlich hat ja, egal wie gross das Unternehmen ist, ob das so ein kleines Unternehmen ist, wie ich eins habe, hast du immer mit dem gleichen zu kämpfen, wenn du etwas zu kämpfen hast. Nämlich, du hast eine Summe X, die du zur Verfügung hast, wo du musst Löhne zahlen, Werbung machen, schauen, dass du neue Kunden hast und. Und vielleicht auch noch investieren und irgendwo Rückstellungen machen, dass du wieder kannst investieren oder auch mal mit einer Krisensituation kannst umgehen. Es ist ja immer genau das Gleiche, einfach skaliert gegen oben. Ist es immer wieder das Gleiche? Gesunden Menschenverstand. Ich habe das ja nie gelernt, der HSG oder so, sondern ich habe das MBA in Realtime gemacht.
Also es hat gleich Traktorflick ist das MBA.
Genau. Und nachher ganz viele Fehler machen, ist auch, mein MBA hat auch gleich viel gekostet. Keine Verantwortung übernehmen, hat das damit zu tun, Angst zu haben, einen Mister zu machen, einen Fehler zu machen.
Ja, das ist also ich finde das in unserer westlichen Welt, also jetzt aber grundsätzlich gesellschaftlich, eines der grössten Probleme, die wir haben, dass immer mehr Angst das Kommando übernimmt in unserem Leben. Und das fängt die kleinen Sachen an, wie die Überversicherung, die wir haben. Das fängt an bei den Autos, die polstert sind bis hinten raus. Sorry jetzt für das, aber Angst, es könnte etwas passieren, versuchen wir immer mehr abzusichern.
Du musst ein einmaliges Abenteuer erleben. Vom 15. bis zum 20. März 2027 erleben wir im schönen Lappland eine wunderbare und erholsame Zeit in einem traumhaften Resort. Bewusst aktiv sein im hohen Norden. Es ist alles dabei. Schneetöff fahren, Schlittenhünge, die wollen vielleicht sogar einspaden. Und vor allem auch zu reflektieren und sich selber näher kommen. Wenn wir Glück haben, dann sehen wir sogar die Nordlichter. Die Platzzahl ist beschränkt. Ich freue mich, wenn du dabei bist.
Also wenn ich morgen gesäckle, da schnell eine Klammer auf und sehe auf dem Spielplatz ein paar Hölzchen, die so dicke, schöne Matten sind nach Vorschrift und die Gestelle sind 2 Meter hoch und die Kinder klettern und die Kinder haben Helme an, dann hudelt es mich. Also wo sind wir auf? Haben wir jetzt 10 Jahre Helmobligatorium im Auto oder was? Also Angst steuern, Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Was herkommt, weiss ich nicht. Das ist auch schlussendlich ein Geschäftsmodell. Bös gesagt, oder? Du suggerierst Angst, also man kann sich schützen davor.
Also Angst, das Problem Angst, hier die Lösung dazu und ich bin der Anbieter.
Das kommt gleich als Unternehmer, als Chefin, als Chef, oder? Du hast Angst, einen Fehler zu machen, also haltest du die ganz klaren Spielregeln. Sonst verlierst du den Job. Zum Beispiel jemanden anstellen. Es gibt immer 2 Biegen links und rechts, wenn die Bewerbungen kommen aufgrund vom ausgeschriebenen Profil, oder? Und das ist klar, wenn du natürlich all die nimmst, die Diplom haben oder das, was sie müssen erfüllen, ihre Ausschreibung machen, die rechte Biegen tust, hast du schon mal keinen Fehler gemacht. Das hat ja das Fachliche. Und ich sage, wenn man den Mut hat, würde ich sagen, oh, dem fehlt jetzt aber das und das, aber mit dem eine halbe Stunde schnurren, die tun oft die rechte. Warum machen wir es nicht mehr? Weil wenn es schief läuft mit dem, dann kommst du nachher durch die Kasse, dann bleiben wir beim Verwaltungsrat, kommst du durch die Kasse, also die, warum hast du den angestellt? Man sieht ja, dass dem das und das gefällt hat. Meine Erfahrung war, dass die ich den Mut hatte, anzustellen, die das Profil nicht erfüllt, den besten Job machen. Das kann mal einer in die Hose, okay.
Was hast du denn gemacht, wenn sie in die Hose ist?
Ja, dann musst du herstehen. Dann habe ich einen ganz guten Freund als CFO reingezogen, weil er ein Freund war. Zu wenig kritisch, und das war nicht das Fachliche, eben genau der Mensch hinterfragt und nach 4 Monaten musste ich trennen. Das war eine traurige Geschichte, ein Fehler von mir.
Aber der Fehler, was heisst das? Oder das ist ja nicht so, dass der Fehler dein Verderben gestürzt hat, sondern er hat dir geholfen, nachher zukünftig einen besseren Entscheid zu fällen.
Aber dann komme ich natürlich wieder als wagere Jungfrau, er hat mich gedauert, oder?
Ja.
Ja, ich habe ihm gesagt, du bist es. Das war etwa wie wir zwei. Das war wirklich noch verrückt. Und dann habe ich gemerkt, nein, auf Zusammenarbeitsebene ist es einfach gar nicht gegangen. Ja. Aber eben nochmal, ich weiß, ich habe das Rezept nicht. Aber wieder mehr auf, ich sage, einfach abgekürzt, auf Bauch und Herz hören.
Ja.
Und nicht überall zu sagen, ich brauche ein Rezeptbüchlein für alles im Leben oder eine Versicherung.
Also machen wir eigentlich BZM im weitesten Sinn, oder haben wir BZM eine ähnliche Vision, oder? Du transportierst oder probierst den Leuten das Bewusstsein für sich selber wieder auch über Reisen lernen zu kennen, wo wir persönlich auch sehr, sehr viel gebracht hat. Wenn ich jetzt einfach die Reise denke, die wir zusammen haben gemacht, aber auch alle anderen, die ich alleine oder mit anderen Leuten zusammen habe gemacht, das war etwas gewesen, was mich immer wieder erstaunt hat, wie man, wenn man weit weg geht, sehr nah zu sich selber kann finden. Oder das ist wirklich, wenn ich denke, meine Zeit in New York, wo ich manchmal im grössten Puff in einer U-Bahn mit Tausenden von Leuten mich nie so einsam gefühlt habe wie dann. Mhm. Und das sind so Momente, wo man auch das spürt, wo du auch davon redest, oder? Und gleich nachher, und die Anekdote, die muss ich jetzt gleich noch bringen, wenn ich an Kathmandu denke, es gibt zwei Sachen. Die eine Sache ist gesehen, du hast mir dann am zweiten Tag hast gesagt, so Andu, mitkommen, jetzt führen die dort und dort und dort her. Oder? Dann sind wir an den Fluss, wie heisst der Fluss schon wieder?
Pashupatinath.
Und dann sind wir dort hochgelaufen und dann hast du mir erklärt, was jetzt hier gerade kommt. Und nachher ist dort, sind Verbrennungen stattgefunden von verstorbenen Leuten. Und du hast mich eigentlich gut auf das vorbereitet, hast dann auch gesagt, wie das Ritual läuft, damit die Seele befreit wird. Du kannst mich jederzeit korrigieren, wenn ich falsch bin, dass sie dann ein Hotu ins Maul tun und nachher
Wasser ins Maul und mit dem ein Tuch ums Maul.
Genau, ja. Und nachher, wenn der Schädel wie klebt, ja. Dann wird man hier sehr befreit.
Genau.
Und du hast dann gesagt, nachher so gesagt, du, aber klebt das? Nein, du hörst nichts. Und dann sind wir zwei Schritte gelaufen und hat es bohlen. Das
war ein grosser Keib gewesen,
auch. Hey, ich weiss noch, du hast nur noch gelacht, weil mir auch der Kiefer ist runter und ich bin leicht bleich angelaufen und natürlich mein westliches Hirn alle möglichen Vorstellungen hatte. Was hat das mit dir gemacht, wo du das erste Mal gesehen hast? Und wieso hast du eine Faszination und gehst das auch allen? Ich habe gemerkt, du willst das mir zeigen, weil du gewusst hast, das macht etwas mit dem Ende. Dem Ende, oder?
Ich glaube, es ist der Umgang mit dem Tod. Jetzt sind wir wieder bei Angst. Mhm. Das wäre ein eigener Podcast. Hat man Angst vor dem Sterben, ja oder nein? Oder? Aber ich glaube, je mehr, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Sterben, sei es nur durch ein Aufnehmen von einer anderen Art, was nach dem Tod passiert, wie es bei den Hindus im Pashupatinath, oder? Setzt sich die Angst damit auseinander, wenn du dann noch ein bisschen die Geschichte drumherum kennst, oder? Also sprich, die Seele ist befreit, sie glauben an die Wiedergeburt. Das ist natürlich die Basis von dem Ganzen. Es ist ein Ritual, wie es aber bei uns auch ist. Bei uns bist du natürlich auch, hast ein Haar gehört, zwar immer weniger, und tust dann in ein Grab. Sie haben die Mittel gar nicht. Für sie ist innerhalb von 24 Stunden tut man den Leichnam verbrennen auf einem offenen Feuer. Ich glaube, es geht nur darum, dass man sich mit dem auseinandersetzt, mit dem Sterben. Oder dass es nicht etwas Abstraktes ist, das Sterben. Das ist auch also das Krasseste ist ja in Tibet, Bönpos und Buddhisten zum Teil, die haben kein Holz auf 4'500 Meter, wo ich eine Beerdigung erlebt. Da wird der Leichnam auf einen grossen Stein gelegt und dann kommt einer so mit einer Axt mit einem Bierli.
Ja, Bierli.
Und dann wird der Leichnam in kleine Stücke zerlegt und hier auf dem Tisch und dann ist da überall ist ein Stückchen. Dann gehst du weg und dann gehen sie einen Putsch machen, also ein Gebet im Hintergrund, 200 Meter weg. Und dann kommen Geier. Und jeder nimmt ein bisschen. Und für sie ist das Befreiung, oder? Also die Seele ist sowieso schon weg und jetzt geht noch der Körper aus ins Universum, respektive sogar der tote Körper bekommt den Sinn.
Mhm.
Also, die Geier dort oben haben
zu essen.
Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass ich das anderen Leuten, das Pashupati, auch zeigen will. Der andere Umgang mit dem Tod.
Mhm.
Und dann hast du natürlich am Abend beim Bier die Diskussionen. Ja, gibt es das Leben nach dem Tod? Und die hört nicht auf, die Diskussion.
Ja, das ist ja die grosse Unbekannte. Könnten wir jetzt auch darüber philosophieren? Es führt mich wieder ein bisschen zurück an einen Punkt, den ich schon erwähnt habe. Oder? Das ist das grösste Geschenk am Morgen früh. Zu erwachen und einfach zu merken, hey, ich bin noch im Leben. das ist doch das grösste Geschenk. Und nachher vielleicht sich kurz darüber besinnen und schauen, du, wer ist wichtig um mich herum? Mhm. Ah, die sind auch noch alle zusammen da. Und wir machen gerne so ein Heidenzeug mit der Zeit und dass wir alle im Stress sind und der Zeit hinten nachsäckeln. Nein, Zeit macht für mich nur darauf aufmerksam, du, das ist deine Lebenszeit, jetzt morgen um 6 Uhr bist du aufgestanden, jetzt ist 12 Uhr. Mhm. Also 6 Stunden sind schon wieder durch von deinem Leben, aber du bist gerne noch da.
Ja, du kannst bald ins Kloster eintreten. Ja,
gut. Und wenn jetzt...
Was schreibst du da Bücher über Bewegung? Mach doch mal.
Gut, das ist nicht um über Bewegung.
Ich weiß es.
Aber angenommen, oder? Wieso haben wir so Angst vor dem Tod? Das ist ja auch etwas vom... Es kommt sowieso. Und wenn es kommt, ist es sehr effizient, glaube ich. Es ist noch nie mehr ineffizient gestorben. Wir reden mehr davon, wie ineffizient dass wir zum Teil leben.
Wie geht der Satz? Vielleicht kann ich es nicht. Es kommt nicht darauf an, wie manches Jahr, dass du wie manchen Tag, dass du lebst. Es kommt nicht darauf an, wie manchen Tag, dass du lebst, sondern was du an dem Tag machst, wo du lebst.
Genau.
So, oder?
Genau.
Aber eben, das hat auch wieder zu tun mit, wir haben zu viel Angst. Wenn wir uns mit dem Tod befassen, hier bei uns, ist es doch so, wenn wir hören von einem Freund, der krank ist, schwer, oder einer Beerdigung.
Und so schreibt man
oder wenn man durch all die Unfallmeldungen, die uns zugespielt werden, für nichts, oder?
Ja.
Aber dass sich mit dem Tod auseinandersetzen, wie wir es jetzt gerade 5 Minuten machen, oder einfach so mal bei einem Gespräch, am Stammtisch, das ist eigentlich sehr selten. Der Raum fehlt. Und das ist das, was die Hindus noch fast mehr als Buddhisten eben können. Der Tod ist ein Thema, auch wenn man zusammen diskutiert. Wenn man gesungen ist, wie jetzt mehr zu sehen, oder? Also, dort ist auch der Punkt. Und die Angst vor dem Sterben, das ist ja schon berechtigt. Aber ich glaube, wenn man sich eben ein bisschen damit auseinandersetzt und du mit dem einfachen Erkenntnis, sobald du auf die Erde kommst, weißt du, gehst.
Ja, wirklich. Mit dem ersten Atemzug weißt du, irgendwann ist der letzte.
Jetzt ist die Frage, was machst du in dieser Zeit, wo du hier bist und wie viel äussere Einflüsse, und das ist wirklich so halt das Geschichte, das der Mensch selber hat kreiert, das, was in den letzten 200 Jahren ist passiert. Also wie viele äussere Einflüsse machen die immer mehr zu einem Opfer von etwas, oder du wirst zum Opfer, weil du überfordert bist mit all dem, was du sollst, was du noch nicht hast erfüllt und was erwartet wird von dir, von den Eltern, von den Lehrern, vom Arbeitgeber, von der Freundin. Das ist der Kreis, die Spirale, wo man irgendwo muss versuchen, entweder Tempo draus zu nehmen oder daraus rauszukommen.
Ja, oder es ist laufen wirklich Gefahr, dass ich ein paar Jahre die Embryonen anfangen, Fingernägel zu catchen, oder?
Es ist
wirklich so. Also was hast du oder was machst du? Ich meine, du bist ja 65 geworden. Ich bin an deinem Geburtstag. An deinem Geburtstag dürfen sein. Du siehst immer noch aus wie ich. 52.
Das ist, weil ich zu Tagkraft gehe. Trainierst im Balken Werbespruch.
Aber, weißt du, Otto, du müsstest eigentlich nicht mehr und du machst gleich. Was ist das? Was ist dein Feuer im Moment? Was ist das, was du sagst, dass das ist für mich die Sinnhaftigkeit. Darum gehe ich den Weg noch, den ich gehe im Moment.
Ich glaube, wenn du nach der Ehrlichkeit lebst und nach dem Mut, was aber braucht, wir haben es vorhin kurz angesprochen mit der Führungskraft, in dir muss brennen, was die anderen willst entzünden. Also wenn ich, so wie du brennst, für das, was du machst oder was ich mache, jetzt beruflich, oder? Dann hast du mal selber Freude, brennst. Du brennst für etwas. Du bist Fan von dir selber, von dem, was du machst.
Von dem, was du machst.
Das war ein hoher Ego-Trip. Nicht gut. Oder du brennst für das. Und dann merkst du sogar, du kannst das auf andere Leute übertragen. Ich merke jetzt, dass 30.000, 40.000 Menschen, nicht wegen mir, klar sind auch noch 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehen raus in die Welt und entdecken die Welt. Weil wir so eine eigene Art haben, versuchen, die Welt zu vermitteln. Mhm. Oder es gelingt uns nicht immer. Das gibt Freude, das gibt Sinnhaftigkeit.
Mhm.
Wegen dem gibt es für mich auch keinen Grund, wenn irgendwo eine Zahl steht, die irgendein Knebel mal definiert, 65 ist dann fertig. Das gibt für mich keinen Grund, den zu hören.
Mhm.
Also das ist genau das. Aber dann kommt dann natürlich wieder der Punkt von dem blöden Wort Work-Life-Balance, oder? Wo ich einfach einen Quatsch finde. Ich finde, das Ziel von uns Menschen müsste sein, dass dann, jetzt gibt es den Leserbrief, hat die Bau gesagt, eine Life-Balance zu finden. Also, dass sich der Beruf und das Persönliche, das Privat, dass sich das ineinander verzahnt und einander hilft und eins und eins drei gibt. Und dann machst du es, solange du kannst, solange du merkst, ich kann etwas beitragen. Du musst einfach dann merken, und dann musst du gute Freunde haben, die sagen, du, jetzt ist gut. Jetzt sollst du vielleicht langsam...
Ja, ja, aber dann, solange dass du ja
aber
die Sinn
spürst. Aber es ist eine Jahrzahl, die das sagt.
Ja. Oder ist dann nicht schon Gefahr, wenn ein Freund dir muss sagen, jetzt sollst du hören, dann hast du auch die Sinnhaftigkeit aus den Augen verloren,
ja,
sage ich.
Ja, dann bin ich zu wenig nahe dran.
Genau, genau.
Also das ist der Punkt, du musst ja nahe dran sein und ehrlich sein, oder? Aber wegen dem, das Alter ist nicht der Punkt. Es kommt einfach darauf ab, was du als Gesamtes in dir innen siehst und machst. Das ist der Punkt.
Ja. Und es ist, wenn wir noch einmal den Sprung zurück machen jetzt auf Kathmandu. Das Zweite, was mir hast gezeigt, ist das Kinderheim von Nicole. Das ist wirklich, das kommt ja hier auch vor. Das war ein Moment, wo mich wirklich, es hat ein paar Momente gegeben, wo es mich an Boden geholt hat, aber der berührt mich noch jetzt, wenn ich davon erzähle, der hat mich komplett an Boden geholt von Realität. Und das zu sehen, wie dort Kinder, wo die schlimmsten Schicksale haben, sich untereinander mit Respekt organisieren, wie 200 Kinder miteinander, ohne Aufsichtsperson praktisch, das Nachtessen organisieren, den Abwasch organisieren, wie Freude sie haben an diesen drei Wandduschen, wo nur arschkaltes Wasser, sorry für den Ausdruck, rauskommt, das Glänzen in den Augen, und die Dankbarkeit, der dürfen sie, das ist das Maximum für mich. Wie ist der Kontakt entstanden zu Nicole? Du hast dort eine Stiftung, wenn ich es recht im Kopf habe. Wie ist das entstanden?
Also auch wichtig ist noch schnell zu vorausschicken, dass sie auch Strassenkinder, wo sie irgendwo ausgesetzt wurden. Gut, Klammer zu. Nicole ist vor 30 Jahren in Nepal gewesen, als Reisende. Ich glaube, bis 30 Jahre hat zwei Kinder gefunden, die plus minus sie ausgesetzt wurden. Das muss ich schnell ein bisschen abkürzen. Sie ist geblieben und hat gesagt, ich engagiere mich, ich setze mich und mein Leben einsetzen für Strassenkinder, die keine Eltern mehr haben, die abgegeben werden müssen, die eben irgendwo gefunden werden, als Baby noch auf der Strasse. Und hat das aber aufgebaut. Hat Unterstützung aus der Schweiz am Anfang. Das ist dann immer grösser geworden. Heute sind es 450 Kinder, die ernährt werden können, die geschult werden können. Es sind 16 Lehrer mittlerweile, Klassenräume. Sie können schlafen dort. Es gibt eine medizinische Versorgung. Sogar durch Kinder, die auch als Strassenkinder sind, eintreten, haben auch durch Schweizer Hilfe können Medizin studieren auf Indien. Haben abgeschlossen, sind zurückgekommen und betreuen jetzt Strassenkinder. Das ist berührend.
Das ist Wahnsinn, ja.
Und was Nicole dort leistet, sie hat den Schweizer Pass abgegeben, hat eintauschen gegen Nepal, sie hat schicksalshaft ihren Mann verloren oder viel geholfen vor manchem Jahr. Ja, das berührt mich auf das Extremste. Vor allem auch, weil Nicole, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber sie hat nie Publicity wollen, sie hat nie Geschichten wollen. Sie hat, was ich mit der geströmt habe, hat eine Essay-Geschichte gegeben, der Espi hat sie wollen, hat man zwei, drei Mal angerufen. Hat sie nicht wollen. Und wenn ich das jetzt dort einfach erlebe, und das ist jetzt genau, was du eigentlich wolltest sagen, hast du es gesehen, die Lebensfreude von diesen Kindern, aber auch der Wille oder das Engagement zu lernen, zu arbeiten, obwohl sie so ein Schicksal hatten, keine Eltern hatten wie wir zwei. Nichts. Und niemand kennen vielleicht von denen. Nein, sie kennen niemanden von den Eltern. Das ist ziemlich zurück am Anfang des Gesprächs, oder? Sie haben in dem Sinne sich selber eine Sinnhaftigkeit gefunden und in dieser Wärme, die sie bekommen hat. Ja, und ich bin halt dort drinnen aufgegangen, die letzten 20 Jahre. Und wir haben einen Backstab jetzt eingerichtet. Ich habe Paare gelernt zöpfeln. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Ja. Und so weiter. Also das ist für mich etwas Wunderschönes, etwas Wunderbares. Ja, wegen dem gehen auch meine Vortragshonorare und alles geht runter. Mhm. Wegen dem tue ich den Honorarpreis auf. Oder in meinem Buch ist es ja auch so. Also ja, das finde ich bei dem, was du vorher gesagt hast, das ist Sinnhaftigkeit.
Ja, ich muss mich auch sehr, sehr gut besinnen, wo sie mich dann durchgeführt haben und nachher eben genau die Ärztin da auf mich zugekommen ist, wirklich super Englisch geredet hat und gefragt, woher kommst du, was hast du und genau die Geschichte erzählt hat. Es hat ja nachher noch andere lustige Anekdoten gegeben, oder? Also, auch wenn man so ein bisschen denkt, wie das
der Bauerendl vorkommt. Wenn er einen Sohn muss die Küche ausbringen.
So mal ist das gegangen. Wir sind dort in dem Aufenthaltsraum gesehen, eingeladen zum Znacht bei der Nicole eigentlich. So.
Das ist ihre Küche.
Ihre Küche, ja.
Also es ist ein Raum, wo man Tisch für 20 Leute.
Genau.
Also
genau.
Die Kinder essen nicht dort, aber die Lehrer oder die Gäste
genau,
bei mir.
Genau. So. Die Kami ist schon noch dabei gewesen. Und nachher,
mein Freund Kami ist dabei gewesen, genau.
Und dann ist die so reingekommen, oder?
Der Marshmallow. Er ist geschätzt 150 Kilo, wenn nicht 200, ja, in der Küche.
Genau.
Oder Lanz, du hast sogar mal einen Kranz geholt im Eidgenössischen.
Ja, genau, ja. Das hat mir nicht viel genutzt dort.
Du hast viel Kraft, du hast viel Technik. Der Lanz hat Kuhl, auch nicht zur Küche ausgebracht.
So hat der Lanz in der Küche rumgestossen. Ja, das ist ein Riesen.
Ja, das ist eben auch so etwas bei der Nicole, oder? Eben, die Soul, die ist heilig, oder?
Ja.
Sie regt nur auf. Sie ist gegenüber alles, sie stinkt. Es ist wirklich das Gleiche mit den Hunden. Aber das ist auch ein Teil von dieser Welt. Oder Respekt und zu schauen zu diesen Tieren. Sie haben ja die Soul auch abgetan, oder? Sie haben einen Tierarzt gekommen. Dann hat er eine 3 Spritze gelassen, sie haben eine Zeremonie gemacht und schon Blumen rumgelegt und die ganze Beerdigung eingelegt. Und morgen ist sie wieder aufgestanden. Das ist Karma, die können wir nicht umbringen. Es geht nicht. Jetzt lebt sie auch krank weiter, ja.
Aber das ist gleich, oder auch das ist so sinnbildlich eigentlich für die Nicole. Oder du hast vorhin angesprochen, sie ist jemand, der Publicity eigentlich überhaupt nicht schätzt.
Wir waren zwar mit dem SRF drunter, wenn wir jetzt etwas machen können.
Aber wenn du jetzt die Nicole nimmst, oder als, und das, wieso ist Publicity für sie nicht wichtig? Ist sie, weil sie scheuch ist, oder ist sie, weil sie selbstlos ist und sagt, das läuft auch sonst?
Es ist eben das, was wir Männer nicht haben. Sie unterschätzt sich. Oder, das können wir gerade schwank machen, generell, oder? Ich habe einfach das Gefühl, wenn wir jetzt noch darüber diskutieren, warum sie auch bei uns heute noch so wenig Frauen in Führungsfunktionen.
Wieso?
Zoberst, oder?
Ja.
Und bei Nicole kannst du die Frage ist gut, mit ja. Nicole einsteigen, oder? Nicole hat mir immer gesagt, nein, ich kann das nicht, ich kann nicht reden, das, was jetzt du da machst mit mir, oder? Das musst du respektieren, aber ich bin überzeugt, ich habe sie dann erlebt, wie sie Speeches hatte in Kathmandu.
Mhm.
Und sogar einen Minister in Kappen putzt. Also. Aber sie hat sich eben unterschätzt. Slash scheuch.
Ja.
Und das kannst du nicht von jedem Menschen verlangen, aber sie ist so authentisch. Die kommen so gut rüber. Ich habe jetzt etwas gemacht mit dem SRF. Und das glaube ich übrigens jetzt eben auch, wenn man mir sagt, ich habe wirklich auch zu wenig Frauen zuoberst. In der Globetrotter-Gruppe. Aber meine Erfahrung ist, viele Frauen, wenn du anspricht drauf, oder? Ja, kann ich echt das? Oder dann kommt berechtigt, ich will noch Kinder, wenn sie zwischen 25 und 30 oder 30 und ein bisschen mehr, ja, ich warte noch, ja, ich bin nicht so sicher. Das ist die Frau. Obwohl wir vielleicht das Gefühl haben, oh, du bist gut, du kannst das, ich kenne dich jetzt 5 Jahre im Betrieb als Filialleiterin, jetzt kannst du noch eins weiter. Und Typen, das ist selbstverständlich, das kann ich und kein Problem. Also, das ist der Mann. Wir überschätzen uns einfach sehr oft auch. Aber es geht dann auch eben, sind wieder beim Selbstbewusstsein bei uns Männern. Es sieht halt schon gut aus auf dem Visitenkärtchen, Mitglied der Geschäftsleitung. Oder CFO, oder CCO, oder CEO, oder was auch immer, oder?
Wie, also, auf was willst du raus? Willst du sagen,
dass nicht immer Männer schuld sind? Sorry, gute Frage. Ja. Dass nicht immer an uns Männern liegt, vor allem gerade in der letzten Zeit, dass wenig Frauen in Top-Funktionen sind.
Mhm.
Ich weiss, da polarisiere ich, aber ich bin fest überzeugt, oft sind so leider Frauen, die zu wenig Mut haben, die sich unterschätzen.
Mhm.
Und wir die ich zu fest vordränge.
Wenn dir der Inhalt von diesem Podcast gefällt, dann freut es mich, wenn du dem Kanal folgst. Das kostet dich nichts, aber es ermöglicht mir, weiterhin spannende Gäste mit spannenden Geschichten einzuladen.
Ja, Vordrängen oder die Opportunität nutzen, wie auch immer. Ja. Oder? Also es ist, ich glaube, es ist in der Natur des Mannes, dass er das Gen hat, dass er dort weiterkommen will. Und ja, es ist schade, effektiv schade, weil es liegt ja nicht an den Qualitäten und an den Talenten von der Frauen überhaupt nicht. Oder? Also ich kenne sehr erfolgreiche Frauen, die grosse Firmen, zum Teil Konzerne führen. Wahnsinnig.
Auch sehr gut.
Sehr, sehr, sehr ein bewundernswertes Gespür, manchmal schon fast hey, oder? Was würdest, ja, sag mir mal, was würdest du diesen Frauen mit auf den Weg geben, die jetzt genau vielleicht sagen, innerlich merken, das resoniert. Eigentlich hätte ich auch schon Positionen können haben oder stehe vielleicht unmittelbar gerade vor einer solchen Entscheidung und nehme mich vielleicht über Gebühr zurück aufgrund von einem Familienwunsch oder was auch immer oder vielleicht aus Angst, ich könnte nicht länger und nachher bin ich eben eine von denen, die nicht gelangt hat. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben?
Verantwortlich für den nächsten Schritt im Leben. Und wenn du nur durch den Himalaya laufst oder halt den Beruf, bist immer du selber. Und den nächsten Schritt musst du machen, im Wissen, dass es Konsequenzen haben kann. Aber du musst dem Schritt die Möglichkeit geben, dass eben das Licht, das Positive passiert. Und nicht, dass du den Grat abrutscht. Also das, ich bin der Meinung, was du aus innerster Motivation aus einfach mal probierst. Du kannst nichts verlieren, auch wenn es in die Hose geht. Du kannst nur gewinnen.
Mhm.
Also wenn es jetzt nicht gleich das Loch abgeht, dann wird er. Aber das, jetzt sind wir wieder beim Thema. Wir haben immer weniger Mut, etwas zu probieren. Weil wir schon wissen, was es könnte eventuell für Konsequenzen haben.
Oder wir meinen es, wir wissen es. Oder was ist Angst?
Also wenn du in Single Trail bist mit dem Melo, denkst du, da kann ich sicher umgehen fahren, nicht ab. Aber als 17-Jähriger hast du gesagt, komm, jetzt probieren wir. Oder?
Mhm. Und wieso fahrst du nicht ab?
Eben die Angst.
Genau.
Du hast ja genug Filme gesehen von Stürzen, du hast noch drei Kollegen, die querschnitt gelähmt sind. Nein, sorry jetzt, aber oder?
Genau.
Wir wissen immer mehr, was könnte passieren.
Und durch das nehmen wir ganz viel an, oder? Was passiert? Du, ja, das Glauben, der Annahme Glauben.
Ich kann Karriereplanungen so sein, ich könnte scheitern.
Genau.
Ich könnte entlassen werden. Oder, oh, ich habe einfach den gleichen Kinderwunsch in 3 Jahren und dann verliere ich den Job. Oder, so what? Situativ wird sich dort auch wieder etwas ergeben, oder?
Also, wenn wir es auf den Punkt bringen, oder Angst ist jetzt immer wieder zurückgekommen in unserem Gespräch, immer und immer wieder. Mhm. Es scheint, dass im Vergleich zu Ländern, die noch anders funktionieren als wir Westeuropäer hier, oder auch vielleicht noch mehr westliche Länder, sagen wir Industriestaaten, wo weniger haben zum Teil einen ganz anderen Umgang mit dem Leben, mit der Einstellung zum Leben. Und obwohl sie alle Grund hätten, wesentlich mehr Angst zu haben, ja, geben sie dir noch den letzten Tropfen Milch, den sie im Kühlschrank haben, obwohl sie gar nicht wissen, das haben wir jetzt in die erlebt,
ob
sie morgen noch Milch haben. Ja. Und das hat mich auch nicht geschockt, aber einfach ich weiss noch, der hat uns dann die Becher eingeschenkt. Der Mann hat keine Zähne mehr gehabt, Milch hat irgendeine Farbe gehabt. Du hast mir in die Augen geschaut, du hast gesagt, Andu, das müssen wir jetzt einfach nehmen. Da müssen wir jetzt durch, weil das ist auch der letzte Tropf. Wir haben das Bein runtergeschwenkt. Und das sind Momente, wo schon überlegst du, vor was haben wir hier Angst? Wieso nehmen wir an oder glauben diesen Annahmen aufgrund von gemachten Erfahrungen so fest, dass wir das Gefühl haben, es sei schon eingetroffen und lassen uns davon abhalten, das Leben zu leben, das wir eigentlich leben wollen?
Ja, ich glaube, es sind nicht mehr selber. Ich glaube, das Problem ist wirklich dort, dass wir zu viel wissen. Also wir haben ein Problem mit unserer Informationsflut. Und dass immer mehr Leute Zeit bekommen, zu studieren, was könnte passieren. Sorry für das. Mhm. Ihre Forschung, im Insurance, wherever. Und je mehr was du weißt, was könnte passieren. Und also das hat nicht mit deinem ganz persönlichen Konsum von dieser Welt. Oder warum haben... Warum kennen kleine Kinder keine Angst? Wenn du denen zuschaust, wenn sie Skifahren, manchmal da der 7-8-jährige Knörz oder wie sie vom 3-Meter-Sprung so können nicht mal schwimmen. Also das ist das Leben, oder? Und 99,9 überleben das auch so, oder? Warum? Weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen, was könnte passieren, wenn er halt jetzt über die Puckelpiste abdonnert.
Weil sie die Erfahrung noch nicht haben, oder? Oder nicht die Zeitung können lesen.
Er studiert gar nicht, er hat einfach Spass in der Übergeschwindigkeit über die Piste abzudonnern und auffingen. Die Kinder haben das noch nicht. Mhm. Das ist für mich eigentlich die Brücke. Aber wir wissen so viel. Wir lesen täglich. Ich meine, vorhin, als ich bei den Herren gefahren bin, ist wieder ein neuer Rekord der Lawinentoten. In Europa, oder? Und ich mache das sehr gerne aus Skitouren und so. Ja, da, ist auch schon. Oder? All das Zeug, das beeinflusst dich. Mhm. Mhm. Also, wenn wir weniger wüssten, würden wir viel natürlicher leben. Mhm. Bewusster leben.
Ja, sind wir beim Thema, oder? Bewusst aktiv sein, also bewusst am Leben
teilzunehmen. Angstfrei sein. Aktiv, müsstest du
ja. Ja, einfach bewusster sein, oder? Es geht, ich glaube, das ist Quintessenz, wo du, so wie ich dich verstehe und deine Aussagen verstehst, das, was dir am Herzen liegt, den Leuten aufzuzeigen, bewusst zu machen, dass es auch anders gibt auf der Welt, als das, wo man sich einfach, der Bubble, wo man vielleicht gefangen ist und sich vorstellt, das ist das Leben, oder?
Es ist einfach höllisch schwierig, daraus rauszukommen. Also, ich glaube, der einfachste Schritt wäre, wenn man wirklich den Konsum von News, von Medien abschrauben. Und zwischendurch mal fünf, sechs Wochen. Und dann das Ding abstellen, oder?
Genau. Wo du tappst dich selber, wo du manchmal dritt Trapp bist und merkst, hey, bin genau gleichen hohen Fahrwasser.
Jetzt gerade. Also die Iran-Geschichte. Da kam ich jetzt wirklich betroffen. Unternehmer ist sehr stark, oder? Wir haben hunderte von Leuten draussen gehabt, wir haben tausend und mehr, die heim wollen gehen. Aber ihr tappen mich, und das hat mir Sibylle gerade gesagt, Partnerin gestern, wie ich so alle drei Stunden schaue. Dann gehe ich schnell auf die NZZ. Und Teletext. Obwohl es altmodisch ist. Oh, was läuft da drunter, oder? Mhm. Also, das ist. Eigentlich bringt es mir gar nichts.
Ja, kannst du nicht ändern, oder?
Aber es ist irgendwie. Ich meine, ich muss dann schauen, was da passiert ist. Wenn wir jetzt wirklich nicht mehr via Dubai kann reisen oder Abu Dhabi oder Doha. Aber dass ich jetzt alle drei Stunden schauen, es würde dann schon mal belängen. Zudem habe ich ja noch unsere Leute, die in der Krisenstäbe sind, so die Sache verfolgen. Aber der tappe ich mich.
Ja.
Und wo mich natürlich auch tappen, so wie gestern Abend, alle drei Minuten Teletext, das macht Gott darum. Dort bin ich ein bisschen krank. Aber
das darf man in dieser Phase, wo Gott darum ist, schon sein, oder? Wenn du jetzt rückschlüssig, oder? Sagst eben selber, tappen mir manchmal schon, dass ich sehr, sehr regelmässig Medien konsumieren. Wir haben vorhin gesagt, ja, den Leuten bewusst zu machen, dass sie vielleicht Social Media oder die Medien ein bisschen weniger sollten konsumieren. Aber zusammen zeichnen wir hier gerade einen Podcast auf. Oder ist auch in sich ein Widerspruch, wenn man es...
Wenn man 3 Tage Post auf LinkedIn.
Ja, wenn man das ganz genau nimmt. Oder? Also ja. Dort frage ich mich eigentlich schon, wo ist denn der Weg? Oder eigentlich ist das, was wir ja vorhaben, ist eigentlich den Leuten etwas zu machen, auf den Weg zu geben, werdet euch selber wieder mehr gewahr. Und über welchen Kanal kannst du es denn noch machen?
Also ich habe versucht zu lernen, dass wenn ich etwas, so wie du ja redest, über aktiv, über Bewegung, über oder deine Welt. Und ich habe schon versucht, jetzt, wenn ich etwas mache, etwas wollen mitzugeben. Jetzt habe ich gerade etwas gemacht vorgestern zum Thema Zermatt. Und wie geht Zermatt um, dass sie immer mehr Gäste haben? Die Heimische haben langsam auch ein bisschen Mühe, weil es einfach verstopft ist, das Zermatt, oder? Und das ist eine Herausforderung für den ganzen Planeten, auch Tourism und die Gratwanderung und so. Also, wenn solche Sachen sind, und man noch ein bisschen versucht, etwas, oder wie jetzt der Podcast, wo wir etwas versuchen, zu diskutieren, zu bewegen, zum Denken anregen, sorry. Wir können niemanden beeinflussen. Aber zum Denken anregen, dann ist es okay, aber, was ich vorhin habe gemeint, dass die klassischen Medien ist eins. Was dort alles zugefuttert bekommst. Oder Instagram ist das andere. Oder, dass jetzt wieder einer auf dem Melo hat eine Banane gegessen und dann der andere hat, ich weiß nicht was, der Grossmutter ein Sandwich gemacht. All das Zeug. Ich glaube, es müsste selektiver sein. Und dann kommt noch die Frage, tue ich aktiv etwas setzen, wie du? Oder ich? Oder bin ich noch 5 Stunden am Tag am Konsumieren? Von jedem Seich, oder? Aber zum Thema Angst, was wir vorher diskutiert haben, diese Thematik sehe ich mehr im Medienkonsum, im News-Konsum.
Ja.
Also das, wo wir vernehmen, was alles kann passieren, oder?
Oder Schlimmes passiert. Das ist ja sehr, sehr negativ behaftet. Also eigentlich durchgehend. Ja, wann hast du die letzte positive Nachricht gelesen in irgendeiner Zeitschrift? Wirklich, wo kannst du sagen?
Abgesehen vom Sport, ja.
Ja, abgesehen vom Sport.
Ja, es ist so. Es ist effektiv so. Das gibt halt auch keine Klicks, oder? Aber natürlich steht, in Dubai haben wir noch für 10 Tage zu essen. Ist ja vor 3 Wochen gestanden. Oder,
so oder dass es keine Klicks gibt, ist ja in sich auch schon wieder ein... Also die Leute sprechen ja genau auf das an, das auf das Negative. Das ist ja scheinbar das, was nachher eben auch konsumiert wird. Ja. Also es ist in sich ist eine Spirale, die ein bisschen mehr zugefüttert wird.
Wegen dem ist am Schluss die Eigenverantwortung, die ich auch muss lassen muss. Was konsumierst du an News und wie? Also das ist wirklich, und jetzt ein Freund, und der zieht das durch, das finde ich wirklich super. Der liest nur noch Teletext. Also kein NZZ mehr, kein Blick, keine Tagung, kein SRF New, Teletext. Hast du keine Bilder? Hast du nur kurze Info vom Wichtigsten? Das lernt mir längstens. Und ich merke aber auf meinen Reisen, wenn ich einen Monat nichts höre, letzten Sommer, wenn ich einen Monat keine News habe, weil es gar nicht geht, technisch, wenn du irgendwo in den Bergen bist oder auf einem Fluss oder so. Ich komme zurück und es ist nichts passiert, ich habe nichts vermisst. Wenn ich aber Kontakt hatte, hatte ich täglich die News mit ich gezogen, oder? Aber da kommen Monate, ich habe noch nie etwas vermisst. Und die Welt hat sich weitergedreht. Und ich finde darum, wenn wir konsumieren, wir können nicht mal etwas beeinflussen. Wir konsumieren einfach all die, was du sagst, die Strubengeschichten, die tragischen Geschichten, die, all, was nimmt mich Wunder, ob das Peru ein Unfall war. Aber wir können es gar nicht beitragen. Es bringt mir ja gar nichts. Ich kann nichts dazu beitragen.
Also würdest du sagen, ist ein Lösungsschlüssel, dass man sich einfach auf einen Wirkungskreis konzentriert, den man hat im Moment. Sprich, wenn du irgendwo mit deiner Partnerin oder einer Gruppe Leute irgendwo auf der Welt bist, dann hast du in dem Moment auf der, in dieser Bubble hast du Wirkung, oder? Du kannst diesen Leuten, du kannst denen das zeigen, was dir wichtig ist. Du kannst auf die eingehen, sie dürfen das erleben, sie dürfen dort reagieren, wie sie immer reagieren auf das. Oder wenn du hier bist, dann hast du vielleicht deine Familie, dein nächste Umfeld, du hast deine Firma, wo du weisst, dort habe ich Wirkung. Also, hör auf, mir Energie lässt stellen von negativen Einflüssen von aussen.
Wo du nichts bewegen
kannst. Genau.
Wo du Schwierigkeiten etwas bewegen im Moment im Nahosten.
Absolut, ja. Ja, absolut. Und konzentriere mich auf das, wo ich Einfluss habe drauf.
Und vielleicht ein bisschen mehr Musik hören. Vielleicht ein bisschen mehr Patent Ochsner hören, statt auf Instagram sein. Das würde manchmal schon eine gute Tour.
Oder Halunke.
Oder Halunke, ja, genau.
Wenn wir das jetzt versuchen abzurunden, oder? Es hat da Leute, die wirklich zulassen, die manchmal schon noch gerade in Lebensumständen stecken, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, vor Entscheiden stehen, die vielleicht nicht ganz einfach sind, oder sich durch das Gespräch jetzt angeregt gefühlt, vielleicht auch die ein oder andere Sache in ihrem Leben zu hinterfragen oder mal herzuschauen. Wenn du zurückschaust auf dein bewegtes Leben, was sind drei Sachen, die du Menschen würdest mitgeben, einfach aufgrund von deinen Erfahrungen?
Also ich glaube, es klingt jetzt sehr speziell, aber ich meine es wirklich so. Es hat nichts mit Egoismus zu tun. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, versuch, dich selber gern zu haben. Nicht gleichzusetzen mit Egoismus. Aber das, was man vorhin diskutiert, der Kopfsprung. So wie du bist und dort, wo du bist und in dem Umfeld, wo du bist, hab dich gern. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil nichts normal nicht auf Egoismus übermünden. Das ist mir ein ganz anderes. Das Zweite ist, ich glaube, den Mut aufbringen, was immer, in welcher Lebenssituation es ist, ob jetzt in der Beziehung oder im Beruf oder was auch immer, habt den Mut, auf den Bauch zu hören und auf das Herz. Oder sehr oft Grundlagen für einen Entscheid, wo eigentlich das und das und das spricht dafür. Aber im Bauch und im Herz ist vielleicht etwas anderes. Und das ist schwierig, aber das kann man trainieren. Probieren immer wieder einfach zwischen mich mit kleinen Sachen, jetzt lasse ich auf den Bauch.
Das ist vielleicht ein Hardtraining.
Absolut. Jetzt fahre ich da ab, ich kann's. Oder jetzt nehme ich den Job, obwohl ich weiss, es wird schwierig. Oder das ist das Zweite. Und das Dritte, glaube ich, es kommt Hölle viel Gutes auf dich zurück, wenn du gegenüber anderen, wir haben es vorhin diskutiert, viel Toleranz zeigst. Also das Verurteilen von anderen Meinungen, von anderen Lebenshaltungen, von anderen Taten, solange es auf dem gesunden Level bleibt natürlich, das Messen und etwas vom Schlimmsten nicht. Also das Nicht-Befreien, nicht-befreite Leben und dafür höchste Toleranz an den Tag legen, das sind wir wieder im Kreis, schließt sich beim Buddhismus, das kommt zurück auf dich. Mhm. Obwohl du es gar nicht kannst definieren und gar nicht merkst jetzt.
Sehr schön. Wenn wir jetzt als Abschlussfrage noch etwas annehmen, wo wir hoffen, dass es natürlich nicht passiert, aber angenommen, du wüsstest, morgen kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich erlebt in meinem Leben. Was wäre das, was du heute würdest auf ein Post-it schreiben?
Auf ein Post-it schreiben? Boda.
Boda bedeutet?
Da bist du auch gewesen. Das ist die Stupa, das ist dort, wo Tibeter leben. Im Osten von Kathmandu. Mhm. Und dort bin ich, oh Gott, 200 Mal drum umgelaufen, auch in all diesen Reisen. Und dort ist auch das passiert, oder vieles in den Ansätzen passiert, die wir jetzt haben diskutiert zusammen, und ich vorhin bei den drei Sachen drin hatte, dass Das ist eine hohe Dankbarkeit. Obwohl du weißt, es ist ein Stupa, wir laufen dort herum, aber dort ist bei mir immer etwas passiert. Mhm. Und das ist mit der Dankbarkeit verbunden, ist alles andere muss vergessen.
Sehr schön. Andrew, merci vielmal für das inspirierende Gespräch. Schön, bist du da gewesen. Und alles Gute allem, was da reissest, was du unternimmst. Und bleib der, wo du bist, weil das ist ein guter Typ.
Das sage ich im anderen Ende auch. Und angstfrei bist, ja. Sonst wäre ich nicht dürfen gefahren, zu Kapland.
Genau. Spätestens dort habe ich es gelernt. Merci vielmal.
Das war eine Folge aus der Reihe Ganzlands. Bewusst, aktiv, sein. Wer lenkt, bestimmt die Richtung. Auch im Alltag. Möge es dir Freude bereiten, deinen Weg bewusst zu gehen. Weitere Impulse findest du auf newup.coach oder überall, wo es Podcasts gibt.